ARD.
Danke, Ingo. Auch wir sprechen über diesen Wahlabend selbstverständlich und vor allem über das, was Brandenburg mit Thüringen und Sachsen gemein hat. Fast jeder Dritte hat eine in Teilen rechtsextreme Partei gewählt. Warum? Warum in drei ostdeutschen Ländern und was hat das mit dem Westen zu tun? Das besprechen wir heute mit einem Mann, der selbst aus dem Osten stammt, die Unterscheidung Ost-West aber längst überwunden glaubte. Nach den Wahlen, was wird aus Deutschland, Herr Gauck? Das frage ich den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck und später in der Sendung den Soziologen Steffen Mau und die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Ich freue mich, dass Sie zu Hause unser Publikum sind und ich begrüße natürlich hier auch das Publikum im Saal. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Gauck. Schön, dass Sie da sind.
Ja.
Ja, bei drei Wahlen in ostdeutschen Ländern erlangt eine in Teilen rechtsextreme Partei den ersten Platz oder verfehlt ihn knapp. Das ist die Bilanz nach Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Nehmen wir einmal an, Sie wären noch in Ihrem alten Beruf als Pfarrer und müssten kommenden Sonntag predigen. Wie lautete wohl die Überschrift dieser Predigt?
Naja, ich kann natürlich eine gewisse Beunruhigung nicht verbergen, aber ich war damals in alten Diktaturzeiten nicht für Untergangsstimmung zuständig, sondern ich habe Ausschau gehalten, wie durchlebt man diese Zeit und gibt es Alternativen im Denken und im Leben. Und im wiedervereinigten Deutschland wollte ich ebenfalls nicht zu denen gehören, die die negativen Folgen der Vereinigung addieren oder das, was alles misslingt, all das sehe ich auch. Aber wenn man eine Langzeitperspektive einnimmt, sieht man, das Land positiver, als wenn man nur diese einzelnen Fehlleistungen addiert. Was den Osten betrifft und sein Wahlverhalten, es wird wieder deutlich, was mir, ich weiß nicht, ich habe in den 90er Jahren mal im Spiegel einen Artikel geschrieben, noch lange fremd. Und ich habe das prognostiziert, wir werden lange unterschiedliche politische Kulturen haben in Deutschland. Das hängt aber nicht mit dem Charakter der Ostdeutschen zusammen. Also viele denken ja, der Ossi ist undankbar. Mhm. Ja? Aber das ist Quatsch. Also es hängt aber... Es gibt Unterschiede und die sehen wir am Wählen und wir sehen sie bei, wenn wir fragen nach bestimmten Grundeinstellungen oder Beziehung zur Freiheit, bei der Problemlösungskompetenz, all das.
Wir wollen noch sprechen über die Gründe, aber ich würde gern schon noch mal wissen, ist das ein Einschnitt für Sie? Frau Merkel hat Sie einmal Lehrer der Demokratie genannt. Schmerzt Sie das nicht auch persönlich?
Ja, ich wünsche mir natürlich andere Verhältnisse, selbstverständlich. Mhm. Und ich habe also in Wort und Schrift versucht, auch darüber zu sprechen, was unsere offene Gesellschaft wert ist. Und wir dürfen auch nicht einfach hinnehmen, wenn wir ein Wahlverhalten sehen, das der Mehrheit der Bevölkerung nicht gefällt. Das heißt, ich setze jetzt nicht meine Energie da rein, Wähler nur zu beschimpfen, sondern Menschen zu aktivieren, selber Stellung zu beziehen, sich zu fragen, wohin soll das Land gehen? Haben die Parteien am rechten Rand oder andere Populisten, haben die wirklich Angebote für die Zukunft, denen wir etwas zutrauen können? Mhm. Und schon diese Frage zu stellen, bringt die in Schwierigkeiten. Mhm. Aber oft gibt es so eine Art Erstarrung vor einer Gruppe von Wählern, die einfach verunsichert sind, die nicht klarkommen mit den Veränderungen, die es sehr zahlreich gibt oder auch mit den Fehlern einer Regierung. Da kommt manches zusammen. Und da wird man nicht durch angststarre Zukunft erlangen, mhm. sondern durch ein kämpferisches Engagement. Mhm. Und sowohl der Pfarrer damals als heute würde so sprechen, würde Menschen ermutigen, sich nicht einfach nur abwartend aufs Sofa zu setzen, nochmal sehen, was die anderen da machen, sondern selber eine Form zu finden, diese Demokratie, die wir uns ja gewünscht haben, auch zu verteidigen.
Fehler der Regierung, haben Sie gerade gesagt. Was meinen Sie?
Naja, es kommt auch dazu, dass jede Regierung macht Fehler. Und wir haben ja eben gehört und es dauernd wieder gehört, dass die Zufriedenheit mit der Ampel sich in engen Grenzen hält. Mhm. Und da gab es mal eine Erwartungshaltung, die auch kräftig geschürt wurde von den Ampelpartnern. Und dann gab es Phasen von Unentschlossenheit oder ungeregelte Probleme, Hauptproblem, was den Nationalpopulisten hilft, ist immer das Migrationsthema. Und wenn wir werden sicher später darüber sprechen, aber wenn wir an solchem markanten Teil des Sorgenhaushalts unserer Bevölkerung, wenn da nicht sichtbar gearbeitet wird, dann entsteht natürlich die Sorge, wissen die da überhaupt, was sie wollen? Und damit fängt schon der Vertrauensverlust an. Und der Vertrauensverlust artikuliert sich dann, indem man ihnen unterstellt, sie haben die Kontrolle verloren. Vielleicht sind sie noch am Arbeiten, aber sie arbeiten an unterschiedlichen Stellen und sind an markanten Positionen, wo die Bevölkerung mehr Sicherheit erwartet, vielleicht zu spät dran. Mhm. Und dann verstärkt sich dieses Misstrauen gegenüber denen, die gerade regieren. Mhm. Und zurzeit erleben wir eine solche Phase gegenüber unserer Ampelregierung.
Haben die beim Thema Migration, das ist ja unstreitig ein sehr wichtiges Wahlkampfthema gewesen, auch für die Leute dort in Brandenburg, hat die Regierung da die Kontrolle verloren?
Nein, sie zeigt ja jetzt, wie bemüht sie ist. Mhm. Und es gibt eine Reihe von, ja, wie soll ich das mal sagen, von Entschlüssen sogar, dass unsere Innenministerin jetzt ganz eifrig die Kontrollen an den Grenzen
ist das zu spät?
Fordert. Naja, also jedenfalls das Signal der Entschlossenheit kommt reichlich spät. Mhm. Und dann ist es so, dann werden Politikansätze oft im Symbolpolitischen verbleiben. Auch das ist schon was wert, weil auch Symbolpolitik Einfluss hat auf die Gefühle von Menschen. Aber das reicht letztlich nicht aus. Und nun gibt es den Versuch, wir wissen auch nicht, ob er wirklich geeignet ist, durch diese strengeren Binnengrenzen, Kontrollen, das Problem mit der illegalen Zuwanderung wirklich in den Griff zu bekommen.
Ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, was da los ist im Land und was die AfD-Wähler denken. Sie sind auch viel unterwegs im Land, in den ostdeutschen Ländern. Und ich hatte ein Erlebnis, ich war neulich mit dem Fahrrad unterwegs im wunderschönen brandenburgischen Havelland und kam in das schöne Örtchen Rathenow. Es war ein Sonntag, schöne Straßen, alles saniert, Häuser, sieht alles tipptopp aus. Nur, es hatte kein einziges Café und kein einziges Restaurant auf. Der einzige Wirt, der geöffnet hatte, war ein Bengale, der Döner und Curry verkaufte. Mhm. Der einzige Mann, der an diesem Tag für diesen Ort die Fahne hochhielt, gehört zu denen, die die AfD nicht mehr haben will. Warum betrachten diese Wähler diese Leute als Bedrohung, obwohl sie integriert sind? Warum?
Ja, also wir haben, wenn wir uns diese Frage stellen, es nicht nur mit einem ostdeutschen Problem zu tun. Es ist ganz wichtig, dass wir begreifen, dass wir, wenn wir unsere Wahlen jetzt beurteilen oder die ostdeutsche Bevölkerung analysieren, dass wir uns klar machen, es gibt zwei Phänomene, die einander begleiten und sich gegenseitig verstärken. Das Grundphänomen ist nicht ein ostdeutsches, sondern das Grundphänomen besteht darin, dass in jeder Gesellschaft ein bestimmter Prozentsatz, wahrscheinlich ein Drittel, wenn ich internationalen Studien folge, das Bedürfnis hat, sich vor dem Wandel zu schützen. Und das ist insofern gibt es ein internationales Problem, das in den Ländern um uns herum schon früher aufgetreten ist bei Deutschland. Zu viel Wandel und insbesondere der Eindruck, dass ich dort, wo ich lebe, nicht mehr vertraut bin mit meiner Heimat. Und das kann eine eingebildete Angst sein oder es können reale Erfahrungen sein, ist egal. Ja. Aber ein großer Teil der Bevölkerung in ganz Europa hat dieses Gefühl. Und die Vertreter der nationalpopulistischen Parteien wissen das. Sie sagen, das ist unser Triggerelement. Wenn wir das pushen, nach vorne bringen, dann sahnen wir ab bei den Ängsten dieses Teils der Bevölkerung. Das ist international. Ja. Jetzt kommen wir zu den Ostdeutschen. Ja. Die ostdeutsche Gesellschaft ist eine zutiefst von 56-jähriger politischer Ohnmacht geprägte Gesellschaft. Das unterscheidet sie vollkommen von der westdeutschen Gesellschaft. Die ostdeutsche Teilbevölkerung hat also keinen schlechteren Charakter, aber schlechtere Startbedingungen in die Existenz eines Bürgers. Das heißt Autonomie, Eigenverantwortung, der Wert der eigenen Meinung, die Rolle des Ichs in einer Gesellschaft, all das war völlig anders. Die ostdeutsche Bevölkerung lebte, ob sie das so bezeichnet hat oder nicht, in andauernder politischer Ohnmacht. Und in einer andauernden Übermacht der wenigen über die vielen. Es gab keine Möglichkeit, in Wahlen diese Verhältnisse zu ändern. Und es gab sie auch nicht, weil Bürgerrechte und Menschenrechte zum Teil nicht oder nur partiell existierten.
Darf das deswegen zu so viel mehr Fremdenfeindlichkeit führen? Ich möchte gern einmal in dem Zusammenhang daran erinnern, dass Sie ein sehr berühmtes Zitat von sich gegeben haben, und zwar 2015 bei einem Besuch einer Flüchtlingsunterkunft. Es gibt ein helles Deutschland, das sich leuchtend darstellt gegenüber dem dunkel Deutschland, das wir empfinden, wenn wir von Attacken auf Asylbewerberunterkünften oder gar fremdenfeindlichen Aktionen gegen Menschen hören. Fühlen Sie sich heute, da so viele Menschen rechtsextrem wählen, in diesem Begriff Dunkeldeutschland bestätigt?
Na, vor allen Dingen habe ich niemals Ostdeutschland als Dunkeldeutschland bezeichnet. Mhm. Das ist eine Lüge, die eifrig verbreitet wird von rechts außen und links außen. Mhm. Das habe ich nicht getan, sondern Menschen, die auf Menschenwürde achten, halte ich für Menschen, die ein helles und bewundernswertes Deutschland repräsentieren. Und davon haben wir eine Mehrheit. Und dann gibt es welche, die mit Hass und Ressentiment auf Fremde reagieren, auf alles, was sie verunsichert und manchmal nicht mal vor Mord zurückschrecken. Mhm. Und das sind dunkle Zonen unseres Daseins. Und das hat mit Ost und West nichts zu tun, aber sehr wohl mit Charaktermängeln unterschiedlicher Menschen, mit der Existenz und Wirkungsweise des Bösen und Destruktiven. So, das haben wir mal klargestellt. Aber jetzt noch mal, natürlich bin ich zutiefst, besorgt, dass wir nicht genug Verteidigungsbereitschaft aufbringen gegenüber denen, die so tun, als wäre unsere offene Gesellschaft zuallererst eine Bedrohung für uns. Und deshalb brauchen wir diese Wiederbesichtigung der sich wandelnden Gesellschaft. Aber wir brauchen zur gleichen Zeit einen Blick auf den Teil der Gesellschaft, und das sind im Osten mehr als im Westen, der sagt, ich fühle mich nicht mehr wohl dort, wo ich zu Hause bin. Mhm. Und wir sollten an ein altes Wort eines verstorbenen Liberalen, Ralf Dahrendorf, denken, der sehr früh darauf hingewiesen hat, wenn bestimmte Problemstellungen oder Sorgen von der demokratischen Mitte nicht bearbeitet werden, dann finden sich welche, die das bearbeiten. Mhm. Und deshalb sind Zeiten der Verunsicherung, und ich möchte gerne darüber noch mal sprechen, was uns verunsichert, sind gute Zeiten für Verführer und für Populisten aller Couleur. Und bei uns ist der Populismus von rechts außen, es gibt ihn auch von links außen, aber von rechts außen zurzeit das, was mich mehr aufregt und was ich gerne stärker verändern möchte.
Und wie begegnet man dem? Wir haben ja schon darüber gesprochen, Sie haben die Migrationspolitik der Bundesregierung schon angesprochen. Ich möchte Ihnen noch ein zweites Zitat zeigen, das auch berühmt ist und das Sie in diesem Zusammenhang gesagt haben. Schauen wir mal kurz rein.
Wir wollen helfen. Aber unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
Würden Sie heute ein bisschen umformulieren, wir sind da jetzt angelangt am Ende unserer Möglichkeiten?
Nein, das sind wir selbstverständlich nicht. Gefühlt sind wir dort angelangt. Mhm. Aber wir sind an einem Zeitpunkt, wo wir auf die Menschen, die mit den realen Problemen zu tun haben, stärker hören sollten. Und das sind unsere Bürgermeister und Landräte. Ich habe diesen Satz als Bundespräsident ja nicht gesagt, ohne vorher ausführlich zu recherchieren und mich mit diesen Leuten zu treffen. Ich bin hingegangen dort, wo man geholfen hat, wo die Zivilgesellschaft in bewunderungswürdigerweise eben Lücken in der Bearbeitung der offiziellen Stellen ausgebessert hat oder eingetreten ist. Und dann habe ich gemerkt, wir müssen eine Thematik, die für progressive Menschen unangenehm ist, miteinander besprechen. Mhm. Wissen Sie, wenn Sie Bundespräsident sind, sind Sie eine Instanz der politischen Korrektheit. Das wird jeder, der in diesem Amt ist, sein wollen. Mhm. Aber es fragt sich, ob es notwendig ist, dann immer nur das zu preisen, was gelungen ist, oder ob es nicht genug zur Wahrheit gehört, auch zu sagen, was nicht gelungen ist.
Richtig.
Und ich wollte mit diesem Satz ja nicht denjenigen Wasser auf die Mühlen geben, die ausländerfeindlich sind, sondern ich wollte, dass eine Debatte über Probleme nicht am rechten Rand und am Stammtisch geführt wird, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Deshalb hat der Bundespräsident, und nicht nur Gauck, sondern Gauck als Bundespräsident sagt der Gesellschaft, lass uns reden über alles, was mit Zuwanderung verbunden ist.
Und diese Debatte haben wir jetzt, und zwar allumfassend. Viel mehr als 2015, als Sie schon gewarnt hatten, dass nicht alle Menschen, die zu uns kommen wollen, auch zu uns kommen können. Inzwischen haben wir fast alle Parteien, die eine restriktive Asylpolitik fordern. Und die Union geht inzwischen so weit zu fordern, dass Migrantinnen und Migranten an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Ist das ein richtiger Weg?
Naja, also ich will jetzt hier nicht parteipolitische Positionen beschreiben. Also jedenfalls nicht in jedem Falle bei der demokratischen Mitte, sondern mal auf ein Dilemma hinweisen, was dem armen Merz nun von Füßen liegt. Ja? Also ihm sind eine Reihe von konservativen Wählern verloren gegangen. Ich sprach vorhin von einer Gruppe, die es in jeder Gesellschaft gibt, etwa 33% der Menschen, die möchten das Bewahrende gesichert wissen. Und die fürchten sich vor Veränderung. Für die ist Sicherheit wichtiger als Freiheit. Und für diese verloren gegangenen Konservativen muss er konservative Angebote machen.
Aber wie weit darf er gehen?
Das ist jetzt die Frage. Und da kann man sich vergreifen. Mhm. Und man darf niemals die Ressentiments der Fremdenfeinde benutzen. Deshalb können wir auch als Union, können die Unionsmenschen nicht koalieren mit dieser AfD. Wenn die AfD sich irgendwann mal ändert und so eine Art schweizerische Volkspartei wird, ist vielleicht anders. Aber mit dieser gibt es keine Koalition. Mhm. Punkt. So, jetzt muss er ein Angebot machen. Wie weit soll er jetzt gehen? Mhm. Und in diesem Prozess befindet sich die Union. Da kann man ihr nur alles Gute wünschen und sagen, bleibt mal konservativ und gebt den Leuten ein Gefühl, wir denken an euch und eure Sicherheit, euer Halt im Leben, euer Halt im politischen wie gesellschaftlichen Dasein liegt uns am Herzen. Das ist die Botschaft, die Sie bringen müssen. Aber niemals dürfen Sie die Ressentiments der Fremdenfeinde benutzen.
Ich weiß nicht, Sie wollen sich nicht parteipolitisch äußern.
Ich kann auch noch einen Schritt weiter gehen, Frau Mioska. Also,
meine Frage ist folgendermaßen. Sie sagen ja immer, man muss die Menschen wie Erwachsene behandeln. Und ist das in diesem Sinne ein aufrichtiger Vorschlag, Zurückweisung an der Grenze von allen Migrantinnen und Migranten, von dem fast alle Juristen sagen, er ist zumindest umstritten, von dem fast alle Migrationsforscher sagen, er ist nicht praktikabel, es verärgert alle unsere europäischen Nachbarn und die Griechen und natürlich die Außenstaaten erst recht. Und wir wissen, es wird nicht den Effekt erzielen, weil die Leute irgendwie 3 Kilometer später... Kann man dann so weit gehen, sowas zu machen?
Naja, also fallen die Leute wahrscheinlich darauf? Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Mhm. Und wir machen uns jetzt mal einen Moment klar, zu welchem Zeitpunkt dieser Vorschlag gekommen ist. Vor einer wichtigen Wahl. Mhm. Und so ist das manchmal, dass unsere Politikerinnen und Politiker die Aussagen, die sie vor der Wahl machen, hinterher auch noch mal kritisch betrachten und dann noch mal rangehen und ein bisschen feilen und anpassen, was geht denn nun wirklich? Und die Christlich-Demokratische Union Deutschland ist in ihrer Geschichte ja nicht aufgefallen durch Feindschaft gegenüber dem Recht. Also wird sich das irgendwie zurechtruckeln. Mhm. Und wir werden dann auch sehen, wie eng das Geflecht ist der Gesetzgebung, auch insbesondere der europäischen Gesetzgebung und der geltenden Verträge. Da kann man sich auch bei den anderen Parteien wundern, wie weit sie gerade gehen. Wenn Sie gucken, was Nancy Faeser jetzt alles veranstaltet, dann können Sie sich das nicht vorstellen vor einem Jahr, als sie ihren Feldzug gegen Rechtsaußen da in Gang setzte. Ja. Aber sie macht es. Und das hängt auch mit dem innenpolitischen Klima zusammen. Sie will Handlungsfähigkeit beweisen. Und dem Kanzler liegt es auch am Herzen, auch auf anderen Gebieten. Da sieht es auch so aus, als ob nicht jedes Wort nun unabhängig davon, dass wir gerade Wahlen hatten, gesprochen.
Kann man denn damit die Menschen zurückholen?
Naja,
oder zahlt es auf die AfD ein, wie wir ja heute sehen? Ne? Also wir haben bei Jörg Schönborn gelernt, 33% der Brandenburger trauen der CDU nicht zu, das Migrationsproblem zu lösen. Ist das dann richtig?
Naja, Sie erinnern sich natürlich, dass unter einer CDU-geführten Bundesregierung die Weichenstellung so war, dass wir jetzt dieses Problem haben.
Genau.
Und davon hat sich Herr Merz zwar des Öfteren verabschiedet von Angela Merkels Willkommenspolitik. Und wir müssen jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Die Bevölkerung darf erwarten, dass es so etwas wie Grenzen gibt. Diese Grenzen, wenn die europäischen Grenzen nicht ausreichend gesichert ist, dann kommen diese Notsituationen zustande. Und wir sehen an verschiedenen Ländern, Polen beschwert sich jetzt, mit Recht übrigens, aber Polen macht an seiner Ostgrenze genau das, eine sehr starke Abgrenzung. Und Griechenland macht Pushbacks und versucht, Leute fernzuhalten. Das alles als auch nicht EU-rechtskompatibel.
Dass wir das auch machen?
Nein, weil wir eine Führungsmacht in Europa sind Und wir sollten nach Möglichkeiten diese Vorbildfunktion auch ernst nehmen. Und insofern sehe ich jetzt dieses etwas, sagen wir, forcierte, den Versuch, Sicherheit mit forcierten Maßnahmen herzustellen, als eine Reaktion auf ein zu langes Zögern, zu einer entschlossenen Asylpolitik zu kommen. Denn es ist lange besprochen worden und es gibt genügend wissenschaftliche Arbeiten von Paul Schäfer, von Collier, Koopmans. Also wir haben die Autoren, die uns die Gefahren von unkontrollierter Zuwanderung wissenschaftlich seriös beschreiben. Mhm. Und die Politik hat darauf nicht ausreichend reagiert, sondern sie hat gemeint, es ist zu menschenfeindlich.
Ist das jetzt zu spät?
Nein, also das deutsche Wahlvolk ist eigentlich immer noch relativ gutmütig gegenüber seinen Regierungen. Das ist in anderen Ländern anders. Da kommt der Radikalverdruss schneller als bei uns. Bei uns gibt es genügend Verdrossene zurzeit, aber in der Mitte der Gesellschaft gibt es noch eine solide Basis, die dafür garantiert, dass diese Demokratie intakt bleibt. Das ist anders als die deutsche Demokratie in Weimar, zur Weimarer Republikzeit. Das eines war. Aber dieses Ernstnehmen eines Problems, das man gerne nicht sehen wollte, weil man Zuwanderung wollte oder weil man zu stark auf eine fröhliche, multikulturelle Gesellschaft setzte. Wissen Sie, das hat natürlich einen Reiz für all jene, die weltzugewandt sind, die sich als Weltbürger definieren, als Europäer, die modern sind, für diesen mobilen und flexiblen Teil der Bevölkerung. Aber es zeigt sich, dass die mobilen und progressiven Teile einer Gesellschaft eher kleiner sind als die beharrenden Elemente. Mhm. Es gibt eine Studie der Universität Münster, wo man diese unterschiedlichen Teile der Gesellschaft in Verteidiger und Entdecker einteilt. Mhm. Mhm. Und der Teil der Verteidiger ist größer als der der Entdecker. Und in der Politik sind aber oft die progressiven Kräfte beseelt von ihrer Ideologie, entweder wir wollen jetzt das Klima retten oder wir sind die großen sozialen
Das ist naiv in Ihren Augen.
Ja, es geht oft an Interessen einer Mehrheit vorbei, die sich fürchtet, ihre Daseinssicherheit zu verlieren. Und damit einem Halt in dem Lebensraum, in dem sie aufgewachsen sind. Mhm. Und diese Bedürfnisse nach einer festen und sicheren Beheimatung im Vorfindlichen. Wenn das verloren geht, das sind große Zeiten für populistische Verführer, egal aus welcher Richtung.
Mich interessiert aber die Gefahr, die sich dahinter verbirgt.
Ja.
Denn wir müssen ja schon feststellen, wir haben es schon gesagt, es ist in der Politik Mainstream geworden, eine restriktive Asylpolitik zu fordern. Besorgt Sie nicht auf der anderen Seite, Sie sind ja auch Christ. Mhm. Dass dieser Hilfsbereitschaft, die es mal allumfassend gab am Anfang 2015, ausschließlich Skepsis und Misstrauen gewichen ist.
Nein, ausschließlich ist es nicht so. Das Land ist noch durchzogen von einem Netzwerk des Guten und der Guten. Die sind nicht plötzlich alle ausgestorben, sondern sind da. Aber durch diese Wahlen und den Zuspruch für eine nationalpopulistische Partei ist in der medialen Wahrnehmung alles Solidarische im Grunde jetzt nicht mehr existent. So ist es nicht. Und wenn jetzt Teile der Sozialdemokraten oder auch der Bündnisgrünen, wenn die jetzt umschwenken, ist das ja nicht ein Abschied von der Grundgedanken der Solidarität, sondern wir müssen bei diesen Fragen immer Folgendes mitdenken. Ist eine, sagen wir mal, christliche oder humanistische, solidarische Haltung gegenüber jedermann in der Welt. Wie ist die politisch umsetzbar? Es ist wünschbar, dass wir uns alle definieren als Weltbürger und nicht Solidarität irgendwie denen oder den zuwenden, die wir mögen und den anderen nicht. Wünschbar. Tatsächlich aber muss um Mehrheiten für demokratische Politik zu gewinnen, muss eine Akzeptanz für das Maß unserer Solidarität sein. Mhm. Und deshalb gehört es zum politischen Programm, nicht nur zu erwägen, welche positiven menschlichen Gefühle will ich umsetzen, sondern auch mit wie viel Aktivitäten bei der Umsetzung meiner Solidarität gewinne oder verliere ich Akzeptanz. Und wenn wir aus lauter Gutwilligkeit so eine, wie sage ich mal, Pressure Group von guten Menschen in der Politikgestaltung haben, die bei anderen Menschen aber ein Übermaß an Ängsten auslöst, dann verlieren eben die Kräfte der Mitte an Akzeptanz. Und dann kann das passieren, dass immer mehr Leute sich in populistische Arme flüchten. Und darum gehört zu der Gestaltung dieses Prinzips Solidarität auch das Bedenken, was ist die Akzeptanzgrenze in der Gesellschaft, in der ich jetzt gerade Politik mache? Und nun kommt es dann auch auf die Rolle von Persönlichkeiten an. Und dann brauchst du Persönlichkeiten, die Leuten Mut machen. Und vor allen Dingen missfällt mir, dass wir keine Erzählung mehr, keine ausreichende Erzählung haben von den Gewinnen, die wir erlangt haben durch Zuwanderung. Und das kann doch nicht plötzlich alles verschwinden. Selbst ich, der ich sage, denkt mehr an Begrenzung oder denkt mehr an Gestaltung der Zuwanderung. Da gehören auch gewisse Härten dazu bei der Abweisung von Leuten, die hier keine Bleibeberechtigung haben. Selbst ich sage, wir wollen nicht vergessen, wo unser Land wäre ohne Zuwanderung. Und das muss man gerade in Richtung Ostdeutschland auch sagen. Es ist ja nicht nur so, wenn es wieder so sein soll wie früher, fehlen ja nicht nur die Polen, Rumänen und Ukrainer bei der Betreuung von Oma und Opa, sondern viele Ärzte, viele Ingenieure, viele Mitarbeiterinnen auf dem Feld, in der Fabrik würden fehlen. Ja. Wo wäre unser Land ohne die?
Wie gehen die positiven Erzählungen und warum fehlen die gerade? Wollen wir gleich auch noch vertiefen mit unseren weiteren Gästen, wollen uns aber einen Film angucken, der ein bisschen dazu passt. Denn Migration haben wir gerade drüber gesprochen und auch Sicherheit. Das waren die wichtigsten Themen, mit Abstand die wichtigsten Themen in den Wahlkämpfen, jetzt auch in Brandenburg. Und vor allem die ganz jungen Wählerinnen und Wähler haben überdurchschnittlich die AfD gewählt. Wir waren in der zweitgrößten brandenburgischen Stadt unterwegs und haben uns umgehört.
Cottbus, wenige Tage vor der Brandenburger Landtagswahl. Das beherrschende Thema hier, Sicherheit.
Also man kann halt nicht mehr sicher auf der Straße rumlaufen, ohne dass man von hinten irgendwie attackiert wird, teilweise. Oder irgendwelche Sprüche kriegt.
Man sieht es allein schon in der Kriminalität so. Die Leute sagen, sie wollen das und das geändert haben, tun aber kein Stück dazu beitragen. Und das ist das, was eigentlich eher hauptsächlich wirklich nicht schön ist. Deutschland geht immer mehr kaputt.
Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen punktete die AfD bei den 18- bis 24-Jährigen. Mehr als 30% stimmten für sie. Auch in Brandenburg wird die AfD bei den jungen Wählern stärkste Kraft. Was macht die AfD für junge Wähler so attraktiv? Die 18-jährige Stacy hat neben der Sicherheit noch ein anderes Thema.
Es gibt ja trotzdem Leute, die trotz arbeiten gehen, nicht genug Geld haben mit einem Fünf-Familien-Haushalt oder so, mit 5 Personen drin. Wo dann halt das Geld fehlt in dem Sinne, weil man ja genug Abgaben hat. Und wenn man dann manche Sprüche hört mit irgendwelchen, ja da und da fließt das Geld rein, ist natürlich dann doof, wo du dir dann fragst, wo ist denn das Geld jetzt für uns da?
Am Abend vor einer AfD-Wahlveranstaltung. Für den Erstwähler Efrem wirkt Björn Höcke als nahbarer Politiker, der ihn ernst nimmt und seine Sorgen versteht.
Na, hier bin ich mit meinem Vater und mit meiner Schwester, um Björn Höcke zu treffen, beziehungsweise ihm zuzuhören, was er so zu sagen hat. Zum Beispiel so einer ist halt cool, der ist höflich, der ist freundlich, der lacht, der macht Späße. Also halt dieses ganz Chillige, dieses Coole halt, ja.
Eine aktuelle Umfrage zeigt, Migration ist für viele Erstwähler das größte politische Problem, unabhängig von ihrer Parteipräferenz. Auch Marcel sieht darin ein zentrales Thema.
Wenn halt wirklich Leute unkontrolliert einwandern oder nichts für die Gesellschaft tun, Hass, Hetze verbreiten oder was weiß ich, was es da noch so alles gibt, dann finde ich schon, dass man da durchgreifen muss und dass man da auch wirklich eine Partei braucht, die da auch wirklich sagt, bis hierhin und nicht weiter. Es gibt schon gewisse Punkte, wo ich schon denke, dass man eine Partei wie die AfD braucht. Ich weiß, man macht sich damit keine Freunde, wenn man das sagt, aber es ist einfach so.
Ja, wollen wir vertiefen mit 2 weiteren Gästen. Ich freue mich, dass die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach da ist und der Soziologe Steffen Mau. Herzlich willkommen. Herr Mau, warum glauben so viele junge Erwachsene, junge Menschen, dass ausgerechnet die AfD am besten ihre Probleme wird lösen können?
Ja, wahrscheinlich muss man sich dann damit beschäftigen, wo Menschen politisch sozialisiert werden. Und das waren klassischerweise natürlich die Schule, Elternhaus, sicherlich auch die Jugendorganisationen der Parteien oder auch demokratische Vereine. Das spielt heute weniger eine Rolle. Da haben wir eine stärkere Tendenz hin zu den sozialen Medien. Das weiß man aus jüngeren Studien, dass das unglaublich stark genutzt wird. Und da sind die rechtspopulistischen Akteure, aber auch rechte Influencer sehr erfolgreich. Ich glaube auch, dass eine bestimmte Krisenerfahrung der Jugend eine Rolle spielt. Da ist die Corona-Krise spielt eine Rolle, aber natürlich auch Prozesse der globalen Krisenhaftigkeit, der Entgrenzung, der Dynamisierung der Gesellschaft. Wir hatten lange Zeit immer eine Entwicklung, wo wir gesagt haben, die jüngeren Generationen werden eigentlich migrationsoffener, weil die mit einer Selbstverständlichkeit einer Migrationsgesellschaft aufwachsen. Das scheint jetzt nicht mehr zu sein. Und dann gibt es eben auch wenige Instanzen, die offensichtlich das einhegen können, den Leuten auch politische Angebote machen. Und dann gewinnt die AfD mit solchen Parolen.
Warum schaffen das die anderen Parteien nicht, diese Leute anzusprechen?
Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren häufig den Fehler oder den Kurzschluss gesehen, dass junge Leute mit junge Leute Themen assoziiert werden. Und das ist dann sowas wie Bildung oder Digitalisierung. Aber viele Studien der letzten Jahre zeigen, dass die Themen junger Menschen im Grunde auch die Themen der Erwachsenen sind. Also sichere Arbeitsplätze, Eigentum erwerben zu können, eine gute, belastbare Lebenssituation zu entwickeln. Und ich würde sagen, da ist ein Fehler sicherlich, dass die anderen Parteien diese Zielgruppe, junge Menschen in all diesen Themen, sei es, wenn es um Renten geht, um Arbeitsplatzpolitik.
Sind halt viel mehr Leute, ne? Die älteren Menschen,
genau,
die sie erreichen können.
Aber Rente ist eben auch ein Thema für junge Menschen, auch wenn sie noch jung sind. Und die hat man, glaube ich, ein bisschen aus dem Blick verloren. Und wir haben ja diese Debatte auch gesehen während der Corona-Pandemie. Steffen Mauer hat es angesprochen. Diese Frage, welche Sichtbarkeit haben eigentlich junge Menschen und ihre Themen, ihre Sorgen in der Gesellschaft? Und wir sehen, insofern kann ich die Frage auch noch im Umkehrschluss beantworten, dass die AfD es nicht nur schafft, diese Ängste und Sorgen zu bewirtschaften und zu triggern regelrecht, sondern sie spricht diese Gruppe auch an. Zum Beispiel in Brandenburg. Ja, wir haben es gesehen, zum Beispiel mit einem AfD-Regierungsprogramm für Schülerinnen und Schüler, das verteilt wurde und wo man also in, ich nenne es mal, schülergerechter Sprache oder dem, was man dafür eben gehalten hat, Schülerinnen und Schülern, die noch gar nicht wahlberechtigt sind, trotzdem sagt, das ist das, was wir machen wollen und versucht im Grunde diese Menschen, diese Gruppe zu erreichen. Und da und auch so im generellen vorpolitischen Raum, Jugendclubs, zivilgesellschaftliches Engagement, Vereine, waren und sind die anderen Parteien nicht nur in Ostdeutschland, aber sicherlich dort nochmal im Besonderen nicht gut sichtbar.
Wir reden jetzt gerade über Ostdeutschland, Herr Gauck. Wir sind ja inzwischen in einer anderen Generation derer, die die AfD wählen. Ja, das sind Leute, die nicht mehr die DDR kennen. Sie sind im wiedervereinigten Deutschland geboren und wählen jetzt eine Partei, also sind auch mit Demokratie aufgewachsen, haben diese Erfahrung gemacht und wählen aber eine Partei, die die Demokratie auszuhöhlen droht.
Ja, eben ist schon bei Steffen Mau das Elternhaus genannt worden. Und die Psychologen sprechen von einem Phänomen der transgenerationellen Weitergabe markanter Prägungen. Das können Traumata sein, aber auch Siege oder Erfolge, die man gehabt hat und die dann ein Eigenleben bekommen in der Weitergabe in einer nächsten Generation. Und wir spüren, gerade wenn wir mit jungen Leuten sprechen, die tiefe Distanz, die zwischen ostdeutschen Milieus besteht. Ossi und Ossi widersprechen sich in sehr starker Weise. Es gibt nicht die Ostdeutschen. Und es ist so auffallend, wie eine große gesellschaftliche Gruppe, es gibt 5 Großbürokratien, die ihre Rollensicherheit in der DDR hatten. Parteiapparat, Staatsapparat, Polizei und Geheimpolizei und Armee. Und alle diese hatten Familien. Und das waren Generationenprägung, 2 Generationen lang. Das waren Menschen, die eine eigene Rollensicherheit gewonnen haben, die an die Stelle eines weggeschobenen Besitzbürgertums und Bildungsbürgertums. Und das, die transformieren, wenn sie nicht angekommen, sagen wir mal, die Hälfte ist gut angekommen, so den Leben herrlich und den Freuden, und eine andere Hälfte kann materiell auch gut ausgestattet sein, aber sie haben ihre Trägerschaft, ihre bedeutende Rolle, ein System zu tragen und zu repräsentieren, verloren. Sie leiden. Sie haben Entzugserscheinungen, weil sie die ihnen anvertraute Rolle nicht haben. Und sowas bleibt nicht bei denen selber, sondern das lebt in der Familientradition fort.
Und dennoch frage ich mich, Herr Mau, als ich in die Schule ging, habe ich eigentlich in meiner Erinnerung im Geschichtsunterricht nur die NS-Zeit behandelt. Ja? Wie ist denn das inzwischen? Gibt es diese Form? Also das ist das eine, dass das tradiert wird und weitergegeben wird in den Familien. Aber wird denn ausreichend darüber gesprochen?
Ja, was ist für Jugendliche das Wichtigste? Das Wichtigste ist sind Anerkennungszusammenhänge. Ne? Also, dass man von Gleichaltrigen bestätigt wird. Das ist das Allerwichtigste. Also gar nicht so unbedingt von den Eltern oder von den Lehrern, sondern was andere Leute sagen. Und wenn man schon sozusagen rechte, starke Milieus hat, wenn man auch sozusagen auch durchaus eine politische Kultur hat, die sich nicht stark gegen solche rechten, rechtspopulistischen, rechtsextremen Tendenzen zur Wehr setzen kann, dann kann das auch für Jugendliche ein Kontext sein, wo sie Gemeinschaftserlebnisse haben. Vor allen Dingen für junge Männer, das muss man dazu sagen. Also die AfD ist ja eine stark vermännlichte Partei. Und da muss man sehen, es gab eine große kulturelle Liberalisierung, also sehr starken Wertewandel. Davon haben Frauen stark profitiert. Also durch Emanzipation, durch Selbstverwirklichung, auch durch Mobilität, durchs Weggehen. Und viele Männer sind dort geblieben. Und dann gibt es auch so etwas wie verunsicherte Männlichkeit. Ne? Also, dass man in dem Rollenbild, das jetzt sich stark verändert, vielleicht erstmal nicht klarkommt und dann zurückfällt auf tradierte Rollen oder auf Angebote von rechtspopulistischen Akteuren, die dann sagen, du musst ein richtiger Mann sein und das kannst du nur bei uns. Dann gibt es Kontexte der Kameraderie, ne, dass man irgendwie andere männliche Männer hat um sich herum, dass Körperkultur eine große Rolle spielt, vielleicht auch ein martialisches Auftreten. Das kommt alles zusammen und das verdichtet sich dann da. Und wenn man dann aufwächst und dann kommt man in so eine Kultur rein und sieht, meine Güte, wenn ich das auch mache, dann finden alle Leute mich unglaublich toll. Und das sind, glaube ich, Effekte, die darf man nicht unterschätzen.
Dieses Gemeinschaftsgefühl ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne eine Grafik zeigen, bevor ich Frau Reusch mal frage. In Brandenburg stimmten 67% der Aussage zu, dass Ostdeutsche an vielen Stellen noch immer Bürger zweiter Klasse seien. In Sachsen und Thüringen stimmten hier sogar 74% und 75% zu. Und besonders hohe Zustimmungswerte kommen von Wählern der AfD und des BSW über alle Altersgrenzen hinweg im Übrigen. Wie gelingt es diesen beiden Parteien, dieses besondere gemeinsame ostdeutsche Gefühl anzusprechen?
Ja, Sie haben im Grunde eine Rolle übernommen, die wir ja lange Zeit der Linken zugeschrieben haben, so als die Stimme Ostdeutschlands auch wahrgenommen zu werden im Parteienspektrum. Und da haben jetzt alle drei Wahlen gezeigt, da gab es eine Ablösung, vor allem hin zur AfD und in Teilen auch zum BSW. Und was wir sehen, wenn man sich so einen Wahlkampf wie jetzt oder die Wahlkämpfe der letzten Monate mal anschaut, ist zum Beispiel, dass mit diesem im Grunde anknüpfend an das, was Steffen Mau gerade gesagt hat, mit diesem stolz sein zu können auf Identität, auf Kultur, auch auf diese ostdeutsche Identität im Besonderen, im Grunde tatsächlich Wahlkampf gemacht wird. Also ich erinnere an den Slogan, der Osten macht's, der in Thüringen plakatiert wurde. Im Grunde so eine Zukunftserzählung, die Verheißung ist, dass es mit dieser Partei besser werden soll und eben spezifisch für die Ostdeutschen, dass man wertschätzt, was es an kultureller Identität, an Identitätsbeständen aus dieser Zeit gibt. Wir haben beispielsweise gesehen Simson-Fahrten.
Können wir kurz mal zeigen, haben wir, glaube ich, können die Kollegen einmal zeigen, das Plakat von Björn Höcke auf einem, wie nennt man das?
Auf einer Schwalbe.
Auf einer Schwalbe nicht, sondern ja. da ist er, genau. Das ist ein Wessi auf einem DDR-Kraftrat, oder?
Genau. Und also das, was man versucht, ist im Grunde das positiv zu besetzen. Auch natürlich dieser Erzählung von zweiter Klasse Bürgerinnen und Bürgern im Grunde was entgegenzusetzen. Und natürlich brandmarkt dann aber damit gleichzeitig auch die Erzählung, die wir ja auch immer wieder als wiederkehrende Debatten in unserem Land gesehen haben, von wer ist denn schuld an diesem Gefühl der zweiten Klasse Bürgerinnen und Bürger? Und damit ist man natürlich auch gleich wieder bei dem, was gerade im Rechtspopulismus essentiell ist, den Erzählungen von denen da oben, die Eliten, die gegen das Land, gegen die Bevölkerung Politik machen. Und damit ist man, wenn es um Ostdeutschland geht, eben auch bei dem Westen und dieser Konstruktion des Gegensatzes Ost und West.
Ich muss gleich mal bekennen, ich hatte selber mal so eine Simson S50 und bin die auch gefahren, ist allerdings schon lange her. Aber ich finde, das ist eine interessante Interpretation. Ne? Also der Osten erscheint ja jetzt in dieser Rahmung als Avantgarde. Ne? Dass man jetzt nicht mehr sagt, der Osten ist rückständig und muss irgendwie belehrt werden, sondern er ist eigentlich jetzt sozusagen Hort der Zukunft und des Fortschritts. Als national befreite Zone, irgendwie als da, wo die Verwestlichung nicht so stattfindet oder die Männer noch nicht so verweichlicht sind. Also man dreht eigentlich diese gesamte Geschichte um und bietet damit natürlich ein Identitätsangebot.
Genau, wir haben die Plakate schon gesehen, wollen Ihnen aber auch noch einen Wahlkampfspot zumindest verkürzt zeigen, der uns auch aufgefallen ist, KI generiert, aber der sehr dieses ostdeutsche Gefühl und dieses Heimatgefühl anspielt, das belegt dieser Wahlkampfspot ganz eindrücklich und hier unsere verkürzte Version.
Brandenburg war und ist ihre Heimat. Deine Heimat soll es aber nicht mehr sein. Wenn es nach den Altparteien geht, ist Brandenburg ein internationales Siedlungsgebiet, eine Steuereintreibungszone und ein buntes Gesellschaftsexperiment. An diesem Tag habt ihr die Wahl. Heimat oder Vielfalt? AfD oder der Rest? Hol dir am 22. September deine Heimat zurück. Mit deiner Stimme für die AfD.
Ja, was sagen Sie, Herr Gauck?
Naja, es ist so, irgendwo ist da was drin, Frau Mioska. Und zwar, wenn die progressiven Kräfte der Politik so internationalistisch und so mobil werden, dass erkennbar ein großer Teil der Bevölkerung da nicht mitgehen wird. Wenn die Entgrenzung, die Europaorientierung kulturell so hoch steht, dass sich in den 70er, 80er Jahren im deutschen Westen wenige Intellektuelle gerne als Deutsche bezeichneten, sondern lieber, ich bin Hesse und Europäer, ich bin Hamburger und Europäer. Denn gab es bei der wünschenswerten Internationalisierung der Politik, bei der Anerkennung der Rechte und Würde aller Menschen, auch so etwas wie einen Abschied von alten Formen der Beheimatung und der Lebenssicherheit. Und der große Vorteil der wachsenden Bundesrepublik damals nach dem Krieg war, dass mit dem Aufschwung und dem Wirtschaftswunder nicht nur ein Wirtschaftswunder, sondern so etwas wie eine Daseinsgewissheit dort, wo ich lebe, existiert ist. Und in Zeiten großen Wandels und vieler Entgrenzungen und auch anderer Ängste kommt so ein Bündel von Wandel zusammen, dass kluge Menschen gesagt haben, wir leben unter so viel Wandel, wie die Geschichte der Menschheit es vorher noch nie erlebt hat. Und dann kommt dieses Bedürfnis, ich will dort zu Hause sein, wo ich bin. Und wissen Sie, lassen Sie uns einen Moment mal weggucken von den Ossis, weil es ist viel interessanter, in total gut funktionierende Gesellschaften wie Schweden, Skandinavien oder die Schweiz zu schauen. Mitten in diesen hochemanzipativen Gesellschaften mit sozialer Sicherheit und Wohlstand entsteht plötzlich eine starke Bewegung in diese Richtung, die hier bei uns im Osten unangenehm
aufhört. Aber Sie würden doch nicht sagen, das ist ein Vorbild für die anderen Parteien, so Ressentiments. Ich möchte einmal, bevor wir darüber reden, was da an wahrem Kern drinsteckt, auf diese Ressentiments abgehen. Also erstens dieser Film, zweitens gibt es gerade im Brandenburgischen Landesverband Leute, die jetzt im Wahlkampf gefordert haben, dass von Volksfesten künftig Menschen ohne Pass ausgeschlossen werden. Ja. Also nur deutsche Staatsbürger dürfen auf Volksfeste. Und Lena Cotré verteilt als Wahlkampf-Giveaway Metallstifte mit Spitzen als potenzielle Waffen gegen Islamisten. Das sind Stifte, die in anderen Ländern verboten sind. Wegen solchem Gebaren, wegen solcher Leute, wegen solcher Filme sagen Spitzenpolitiker, beispielsweise wie der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, oder der SPD-Chef Lars Klingbeil, das ist eine Nazi-Partei. Mhm. Haben die recht?
Nein, das haben sie nicht. Es sind Nazis in dieser Partei. Nazis gibt es in ganz Europa, besonders viele übrigens in Russland. Aber diese Leute werden wir nicht unbedingt los, weil wir aus unseren Gesellschaften das Destruktive nicht verbannen können. Und das gibt es in unterschiedlichen Formen der menschlichen Existenz, auch als politischen Fanatismus. Das Problem besteht nicht darin, dass übergroße Anzahl von Wählern in Europa Adolf Hitler zurückhaben wollen, also ein Nazireich. Das Problem besteht darin, dass sie ihrer eigenen Kraft der Gestaltung unseres Gemeinwesens weniger zutrauen als bestimmten Führungskräften. Sie möchten lieber Gefolgschaft sein unter autoritär geführten Personen à la Orban und ähnlichen Typen, vielleicht auch Erdogan oder sowas. Und diese selbstbestimmte, auf Debattenkultur beruhende, offene Gesellschaft macht ihnen Angst. Und deshalb gibt es diese Anschlussform an die Nazi-Ideologie. Aber wir würden einen schweren Fehler machen, wenn wir unsere politische Auseinandersetzung mit diesen, die unbedingt sein muss, wenn wir die konzentrieren würden auf die Nazi-Frage. Die sind da, aber das andere Problem, der Sehnsucht nach autoritärer Führung und Unterordnung, das ist das Gewichtigere. Mhm. Und da müssen wir hin. Deshalb zeigen die modernen Staaten uns auch, das ist ein Dauerproblem, das uns vorliegt. Die Moderne fordert viel von uns ab. Freiheit ist nicht nur, ich fühle mich glücklich, sondern ich bin verantwortlich. Mhm. Und das überfordert viele Menschen.
Mhm. Frau Reuschenbach, wählen denn die Leute, gerade die jungen Leute, die AfD, weil sie so rechtsextrem ist oder obwohl?
Das ist spannend, dass Sie spezifisch nach den jungen Leuten fragen, weil das ist was, was mir häufig auffällt in der Debatte. Warum glauben wir eigentlich immer, dass junge Leute so unglaublich anders funktionieren sollten als alle anderen in der Gesellschaft? Also erstmal sind sie ja genauso Teil dieser Gesellschaft. Dazu kommt für junge Menschen, dass sie im altersbezogen unser Parteiensystem ohne die AfD gar nicht mehr kennen. Mhm. Also es ist eine normale, eine existierende, eine auch etablierte Partei in gerade Ostdeutschland, aber auch nicht nur, haben ja auch die letzten Wahlen im Westen gezeigt. Und insofern sehen wir bei den jungen Menschen das, was wir auch in den anderen Generationen sehen. Wir sehen nämlich eine Zustimmung, die sagt, bei manchen, ich wähle sie gerade deswegen, und bei ganz vielen im Grunde so eine, ja, eine Akzeptanz im Sinne von, ja, dann ist das halt so. Und wir sehen auch, dass das inzwischen einen Normalisierungsgrad erreicht hat, der bis dahin reicht, dass man T-Shirts trägt, auf denen steht, ja, dann bin ich halt rechtsextrem. Mhm. Also es gibt auch gar keine Scham oder Hemmschwelle mehr, damit auch zu kokettieren. Wir haben Björn Höcke gesehen, der plakatiert hat, AfD fast verboten gut, im Spiel sozusagen auf ein mögliches AfD-Verbotsverfahren. Mhm. Und ich glaube, der Fehler wäre zu glauben, dass das, was wir in den anderen Generationen sehen, bei den Jungen ganz anders sein würde. Ich würde aber gerne noch anknüpfend an Sie, Herr Bundespräsident, zwei Dinge ergänzen wollen, ganz kurz. Zum einen, ich glaube schon, dass wir haben ja die Einstufung als rechtsextremistische Verdachtsfälle oder als gesichert rechtsextreme Landesverbände bei der AfD, dass man deren Wählerinnen und Wähler gleich welcher Generation damit konfrontieren darf und muss, dass sie eine Partei oder der Partei eine Stimme geben, in der offen Rechtsextremismus nicht von allen, aber von einem gewichtigen Teil gelebt, propagiert und auch befördert wird. Und zweiter Punkt zu den jungen Leuten nochmal zurück. Junge Menschen sind in ihrem politischen Wahlverhalten aber natürlich auch noch nicht gefestigt. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Menschen, junge Menschen 2019 zum Beispiel den Grünen die Stimme gegeben haben, das war das Jahr der Europawahl, als es viel um Klimapolitik ging und dergleichen, dann sehen wir, dass sie auch themenspezifischer wählen, dass sie noch nicht so gebunden sind wie Menschen, sagen wir mal, 30 Jahre später es sind. Und sie sind auch die Generation, die sich am meisten ausprobiert. Wenn wir bei der Europawahl kurz hinschauen, dann haben sie die ist die stärkste Fraktion sozusagen bei den jungen Menschen, die der anderen, weil keine Generation so viele Kleinstparteien wählt wie die jüngeren Menschen. Und das, finde ich, muss man schon auch immer miterzählen, weil wir im Grunde sonst einen Fehler in der Debatte machen würden, der uns wahrscheinlich eine Weile nachhängt, wenn wir einfach von den jungen Leuten reden.
Genau, Herr Mau, wie erreicht man die denn? Also wir haben gehört, Björn Höcke ist Chili. Ja, ich kenne den Mann von der Bühne, wenn er völkische Parolen runterskandiert. Wie geht das? Wie kommt man auf die zu und sagt, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut?
Es ist relativ schwer. Ich würde Frau Reuschenbach vielleicht noch mal dahingehend ein bisschen ergänzen, dass ich sage, okay, man kann aber jetzt nicht erwarten, dass die junge Generation jetzt automatisch sozusagen in das politische System genauso hineinwächst.
Absolut nicht.
Das sind jetzt andere Bedingungen des Aufwachsens. Ja. Andere Bedingungen der primären politischen Sozialisation. Und das wird auch im nachfolgenden Lebensalter immer noch eine große Rolle spielen. Und ich glaube, wenn man jetzt einmal anfängt, AfD zu wählen, dann hat man da vielleicht auch keine Hemmschwelle mehr, das in der Zukunft auch zu machen. Oder man entwickelt diese Bindung. Wie kann man die Leute erreichen? Ja, offensichtlich ist es jetzt so, dass die anderen Parteien erstmal wenig Mittel und auch wenig sozusagen Strategien haben, um da was gegenzusetzen. Und ich habe jetzt auch nicht die Lösung dafür. Was wir jetzt in Brandenburg gesehen haben, ist sozusagen sehr viel vor Ort zu sein, eine Präsenz zu zeigen, eine Ansprechbarkeit zu zeigen. Das andere ist natürlich die Frage der sozialen Medien. Da wissen wir aber, dass es eigentlich einen strukturellen Vorteil von Polarisierungsunternehmern, wie ich sie gerne nenne, gibt. Mhm. Also von Leuten, die zuspitzen, die emotionalisieren, die überziehen, die übersteuern. Mhm. Und das macht die AfD. Dieser Spot ist ja so ein Beispiel dafür. Mhm. Der beginnt ja noch ein bisschen anders. Da wird im Prinzip die Vergangenheit der Eltern und Großeltern gezeigt, mhm, in einem Märchenparadies. Ne? Wenn wir beide das sehen würden, dann würden wir schmunzeln, weil so haben wir die DDR gar nicht in Erinnerung, dass das alles blühende Landschaften waren in den 1970er und 80er Jahren. Sondern da war auch ganz viel runter. Aber das heißt, man kommt eigentlich mit einer Versachlichung, mit irgendwie einer zur Verfügungstellung von Informationen und irgendwie einer Debatte an den Themen entlang gar nicht so weiter in den Sozialmedien. Und das ist die Frage, soll man jetzt das genauso emotionalisieren, um da so eine Gegenwelle zu erzeugen? Man könnte sagen, ja, das gibt es natürlich auch international. Kamala Harris ist ja so ein Beispiel, wo das auch erfolgreich sein kann. Dafür braucht man auch das Personal, um das zu machen. Und man braucht dann vielleicht auch die technologischen Mittel, um das wirksam einzusetzen. Mhm. Das wäre das, wo ich erstmal denke, da muss man hin.
Was halten Sie von TikTok? Sind Sie da eigentlich unterwegs?
Nein, natürlich nicht. Also ich sage, so weit kommt es noch. Also, nein, das überlasse ich also anderen Generationen. Und ich finde aber, da ist ein Aufholbedarf nötig. So schwierig das auch immer sein mag. Aber etwas anderes brauchen wir stärker. Sehr viele Menschen wählen ohne ausreichende politische Gründe für ihre Wahl. Es ist oft so, der tut das. Diese Person ist für mich wichtig. Ich mache das, was die will. Mhm. Und deshalb brauchen wir eine, sagen wir, im Vorfeld von politischen Debatten Sympathieträger aus der Mitte der Bevölkerung, aus dem kulturellen, im sportlichen Bereich, den Lebenswelten der Menschen, die verunsichert sind, aus der Nähe der Menschen, die wir begeistern für unsere offene liberale Gesellschaft und ihre Möglichkeiten. Menschen, unsere Gesellschaft ist ein Raum der Möglichkeiten. Man muss die aber auch wollen und man muss auch etwas dafür geben, nämlich sich selber in Beziehung setzen zu dem, was ich haben möchte. Das heißt, Verantwortung übernehmen. Und diese Leute, die das können, egal ob das im Sport ist, in der Kultur oder im Unternehmensbereich, die sind oft stärkere Sympathieträger, als viele unserer Politiker sind. Mhm. Und die müssen wir einbeziehen in dieses Werben. Es ist ihre Welt, das ist die Welt ihrer Erfolge und ihres Glücks. Und die müssen den Menschen zeigen, dieser Raum der Möglichkeiten ist anstrengend, aber er bietet dir mehr als einen Raum zur Klage. Mhm. Und deshalb brauchen wir diese Bereitschaft, auch das, was wir errungen haben, positiver darzustellen. In Deutschland gilt ja der als besonders intelligent, der besonders nachdrücklich klagen kann, mhm, und das Elend dieser Welt beschreiben kann. Wenn Sie glücklich und dankbar sind, machen Sie sich verdächtig, geistig minder bemittelt zu sein. Mhm. Und wir brauchen aber in diesem Land Erzählungen vom Gelingen. Mhm. Und wir Ostdeutschen
Warum
haben solche.
Warum fällt das so schwer?
Ja, weil es so schwer ist, Freiheit als Verantwortung zu leben. Mhm. Und das ist ein Dauerproblem. Das ist eine uralte Geschichte, die ist lange und oft beschrieben, besonders nachdrücklich natürlich auch von Psychologen wie Erich Fromm. Aber ich will jetzt da nicht in die Tiefe gehen. Nur wir müssen davon ausgehen, dass ein Teil der Gesellschaft eben diese Einladung zur Selbstwirksamkeit und zur Autonomie für zu anstrengend hält. Mhm. So, und das werden wir nicht los. Und jetzt brauchen wir diejenigen, die den anderen, die einfach Vorbildern folgen wollen, dass die, sagen wir, attraktiver sind durch die Darstellung der Lebensschritte, die sie gemacht haben, der Erfolge, die sie gewonnen haben und durch ihr Lebenszeugnis. Schau her, ich habe das und das gemacht, ich bin gar nicht in der Politik, aber diesen Raum der Möglichkeiten, den macht ihr mir nicht kaputt. Und wer im Übrigen hat dieses Land so geschaffen? Wer hat diesen Staat so geschaffen? Und das fehlt mir. Mir fehlt in dieser Gesellschaft der Klage dieses Bewusstsein, wir konnten Dinge verändern. Wissen Sie, ich bin total ostdeutsch in meinem Gemüt, aber das heißt doch nicht, dass ich im Kopf ostdeutschen Irrtümern oder ostdeutschen Ohnmachtsprägungen nachhängen muss. Und dies müssen wir zusammenbringen, unsere positiven Erfahrungen. Wir konnten Freiheit erringen und dann unsere Mühen, Freiheit auch zu gestalten, die müssen wir attraktiver machen. Tja.
Politik, Vorbilder, weil es die Politiker nicht können? Weil es vielleicht ja, der Kanzler nicht kann? Oder was muss ich jetzt daraus lesen?
Nein, aber das ist letztendlich ja eine Aufforderung an die Breite der Gesellschaft. Ne? Wir können das nicht alles an die Politik oder die Politikerinnen delegieren, sondern wir müssen sagen, wir haben in ganz vielen Sektoren unglaublich talentierte Leute, die auch große Erfolge erzielen. Mhm. Die sind auch Teil unserer Demokratie, unserer öffentlichen Kultur. Und die müssen wir letzten Endes ermuntern. Das sehe ich schon sehr ähnlich. Ne? Wenn wir jetzt immer nur warten, jetzt kommt jetzt der Politiker. Wir können ja schon froh sein, dass in der AfD wenig charismatische Persönlichkeiten da sind. Also wenn man sich jetzt anguckt, die unterschiedlichen Ministerpräsidentenkandidaten, die sind ja alle bei der Bevölkerung durchgefallen. Da waren selbst unter den AfD-Wählern sehr geringe Zustimmungswerte. Wir müssten uns jetzt mal vorstellen, da würde jetzt eine schillernde charismatische Persönlichkeit aufsteigen, die richtig auch Menschen begeistern kann. Das haben wir ja bislang nicht. Das würde noch viel gefährlicher werden. Aber die andere, die Politik natürlich auch, muss sich auch darum bemühen, Talente zu fördern. Auch das geschieht viel zu wenig. Zu gucken, wo sind wirklich Leute, die irgendwie Menschen ansprechen können, die authentisch rüberkommen, die was zu sagen haben, die auch eine Stimmung aufnehmen können. Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht so in seiner engen Blase oder nur in den technischen Apparaten da unterwegs ist, sondern wirklich mehr macht bei den Leuten.
Und die Politik auch näher bringen, weil das, was wir ja auch gelernt haben, ist, dass wir eine deutlich geringere Parteienbindung in den ostdeutschen Ländern haben. Ne? Während wir im Westen generationenlang immer nur SPD oder CDU, jedenfalls immer eine Partei gewählt haben, springen die Ostdeutschen mehr hin und her. Wo setzt man denn da
an? Ja, deswegen sind sie auch leichter durch Stimmungen anzusprechen. Ne? Also sind leichter zu emotionalisieren. Wenn man ja in eine Partei oder ein parteinahes Milieu hineingeboren ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie bleibt, relativ groß. In Ostdeutschland sind die demokratischen Parteien nicht so verwurzelt. Sie haben viel, viel weniger Mitglieder. Und das führt eben dazu, dass die Ostdeutschen eher auch eine bewegliche Masse sind. Ne? Und das kann man jetzt auch sehen. Die springen ja auch zum Teil zwischen sehr unterschiedlichen politischen Lagern hinterher, ne? Die jetzt nicht sich ideologisch nah beieinander befinden. Und das ist dann immer überraschend, ne? Dass man jetzt irgendwie von den Linken zur AfD gehen kann oder auch wieder zurück. Aber das findet in Ostdeutschland eben statt. Und dann ist die Frage, ja, wie kann man Menschen politisch irgendwie organisieren. Die Parteien haben immer weniger Möglichkeiten, das zu tun. Sie können auch den öffentlichen Diskurs immer weniger bestimmen. Sie werden ja häufig überrannt von Themen und sind dann dabei, so ein bisschen die Scherben einzusammeln. Aber es ist einfach schwieriger, sozusagen so eine Gestaltungskraft des Politischen aufrechtzuerhalten. Ja.
Heißt also was?
Ja, heißt was? Ja, natürlich kann man jetzt zunächst mal sagen, die Parteien müssen sich noch mehr engagieren. Ich glaube aber nicht, dass wir in ein Zeitalter sozusagen der Renaissance der alten Parteiendemokratie zurückkommen, wo das ganz normal war, dass man in eine Partei geht oder ein großer Teil der Bevölkerung das gemacht hat. Und da müssen wir schon darüber nachdenken, was sind andere Möglichkeiten der Partizipation, auch jenseits der Parteien. Ja, ich bin immer so für Bürgerräte oder Bürgerforen, aber es können auch Dialogformate sein, dass man durchs Land geht und die Leute beteiligt. Es darf natürlich nicht nur eine Beteiligungsillusion sein, ne? Sondern es müssen auch Möglichkeiten sein des Mitwirkens, wo man auch wirklich auch Selbstwirksamkeitserfahrungen macht, die ja, einem woanders versagt sind.
Politikwissenschaftlerinnen fragen, wie viel Sinn machen Bürgerräte?
Ja, also Studien zeigen, dass das durchaus lohnenswerte Instrumente sein können, weil im Grunde dieses Selbsterleben von der Komplexität, von Entscheidungsprozessen, Aushandlungsprozessen dazu führt, dass man reflektiert, dass man die Dinge nochmal anders betrachtet. Sie sind auch so ein bisschen immun gegen diese Elitenkritik, weil es sind ja Bürgerinnen und Bürger, die dann da zusammensitzen. Ich bin da trotzdem vorsichtig insofern, als dass sie meines Erachtens immer erzählt werden müssten als Ergänzung der repräsentativen Demokratie, wie sie ist, und auch schnell die Gefahr droht, dass sie wiederum selbst als ein von oben aufgedrücktes Projekt gelten. Ich spitze es ein bisschen zu. Jetzt setzen wir alle mal in irgendwelche Bürgerräte, so als wer hätte das so eine therapeutische Funktion. Das ist ja auch nicht die Idee dahinter. Insofern wäre ich auch eher bei Beteiligung, und Bürgerräte sind vielleicht ein Instrument, aber das Entscheidende scheint mir doch zu sein, Sie hatten ja auch die Selbstwirksamkeit erwähnt, dass es sich dann natürlich auch wirklich selbstwirksam anfühlen muss. Ja, also man muss auch Erfolge feiern dürfen in diesen Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und wenn dann die Empfehlungen des Bürgerrates dankend bei einem Pressetermin mit schicken Fotos entgegengenommen und dann in die Schublade gelegt werden, dann ist das so ziemlich die größte Ohnmachtserfahrung, die man machen kann, wenn jemand sich über Wochen intensiv in einem solchen Format engagiert hat. Und da finde ich schon, da müssen wir vielleicht agiler werden, flexibler werden, da müssen neue Formate auch erdacht werden, auch weil nicht jede und jeder überhaupt die Ressourcen hat, an solchen Großformaten, wie Bürgerräte es ja häufig sind, auch teilzunehmen. Und ich finde schon, nochmal zurückkommen zu den Parteien, dass Sie haben natürlich recht, also wir können das nicht einfach nur der Politik zur Aufgabe machen, aber wir haben unglaublich viel gehört in den letzten Monaten, wahlweise aus der Regierung. Da wurde gesagt, die Menschen haben Grund zur Zuversicht. Warum blieb aber irgendwie so ein bisschen offen? In der Union oder in der Opposition wurde gesagt, vor allen Dingen, wir sind dagegen und die Ampel macht das Land kaputt. Aber wofür man steht und was man anders machen will.
Positive Erzählung.
Genau, ich finde wirklich, das ist doch ein entscheidender Punkt. Und angesichts dieser Transformation, Krisen und Unsicherheiten, auch immer für die Menschen natürlich die Frage, wer wird denn hier am Ende, ob es nun um die private Heizung geht oder um den Arbeitsplatz, wer ist wann Gewinner, wer ist Verlierer? Und darauf müssen diese Parteien schon auch Antworten geben.
Wir sind schon am Ende, würde Ihnen, Herr Gauck, trotzdem gerne ein Schlusswort geben, vielleicht ein kurzes. In einem Jahr und einer Woche sitzen wir hier und sprechen über die Ergebnisse der Bundestagswahl. Hoffentlich nicht genauso welche wie heute.
Nein, aber eine Herausforderung bleibt uns erhalten. Und das ist der Umgang mit den Menschen. Wir haben das beschrieben, ungefähr ein Drittel der Menschen in allen europäischen Gesellschaften, wo das Element, welchen Halt habe ich, welche Beheimatung habe ich dort, wo ich lebe. Und das Bedürfnis, den Menschen eine Beheimatung im vorfindlichen Raum zu geben, ist nicht reaktionär, sondern das ist ein Recht auf Lebenssicherheit. Und wenn wir den Menschen zu viel an Veränderung in zu kurzer Zeit zumuten, dann ist das eine ungute Therapie. Also das würde zu wenig politischen Erfolg bringen. Und deshalb brauchen wir die Aufrechterhaltung unserer humanen Grundsätze und die Einhaltung des Rechtes, zugleich mit einer Berücksichtigung, mit welcher Politik schaffen wir die Akzeptanz für die liberale, demokratische Mitte unserer Gesellschaft. Und da möchte ich gerne dran mitwirken. Ich tue es auf meine Weise als umherreisender Rentner. Sie tun es auf ihre Weise, der Professor und die Professorin auf ihre Weise. Und insgesamt sind wir uns einig, Ohnmacht wollen wir nicht. Und wir wollen auch weiter daran glauben, dass Menschen sich ermächtigen können.
Danke, Herr Gauck. Danke für die Diskussion, Ihren Besuch im Studio. Danke für Ihr Interesse. Danke Ihnen zu Hause und danke für die Geduld, Ingo Zamperoni. Wir geben direkt ab zu den ausgiebigen Tagesthemen.